Vor 4 Wochen war ich schon mal hier im Gottesdienst zum Predigen. Ich bin irgendwie öfter dran, habe ich den Eindruck im Moment. Heute fand sich niemand und dann habe ich okay gesagt und gedacht, okay, ich kann ja auch den zweiten Teil machen. Wisst ihr noch, worüber ich beim letzten Abend als Gottesdienst gesprochen habe? Das Thema war Versöhnung. Versöhnung. Und ich habe vor allen Dingen darüber gesprochen, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Erinnert ihr euch? Naja, okay, gut, danke. Ich möchte das Thema heute ein bisschen entfalten und vor allen Dingen auch fragen, was das jetzt für uns heißt und für unsere Bereitschaft auch zu vergeben. Und dazu möchte ich uns zunächst einmal eine sehr bekannte Geschichte lesen. Ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, steht in Matthäus 18. Ich lese es und mache dazwischen immer so ein paar erläuternde Anmerkungen. Also wer will, kann mitlesen, aber ihr hört es natürlich auch. Ja? Also ich mache immer einen Vers oder zwei und dann sage ich ein bisschen was dazu, ganz kurz. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Also bei den Rabbinern wurde zur Zeit Jesu darüber diskutiert, wie oft man einem Schuldigen vergeben muss. Also es ist keine neue Frage, die der Petrus hier stellt. Vergebung heißt ja auch immer Abkehr von der Sünde. Da kann es ja nicht sein, so war die Diskussion, dass man immer wieder mit der gleichen Schuld kommt. Und deswegen wurde die Regel aufgestellt, dass man bis zu 3-mal vergeben muss. Wenn also Petrus an dieser Stelle sagt, 7-mal, hat er sicher erwartet, dass Jesus sagt, wow, das ist aber ein großzügiges Angebot. Was sagt Jesus? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Nun, manche Ausleger und manche Bibelübersetzungen lesen 77-mal. Das ist durchaus möglich. Griechische Zahlen sind genauso wie alle Zahlensysteme der Welt irgendwie manchmal nicht ganz logisch. Es ist möglich, aber es hat für die Bedeutung dessen, was Jesus sagt, eigentlich keine Auswirkung. Ob 7-mal, 70-mal oder 77-mal ist egal. Denn was Jesus sagen will, ist, sobald du anfängst zu zählen, hast du ein Problem. Denn wenn du anfängst zu zählen, hast du gar nicht vergeben. Wenn ich aufrechne, habe ich nicht vergeben. Nach dem Motto, wer zählt, hat verloren. Und dann geht Jesus weiter und sagt, darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Jetzt haben wir alle keine Ahnung, was sind 10.000 Talente? Wie viel ist das? Das ist ein Millionenbetrag. Ich will es mal versuchen zu erklären. Um ein Talent zu verdienen, musste ein Tagelöhner, das war der normale Arbeitsbereich damals, also die Leute, die einen Tag so irgendwo jemals auf den Marktplatz gingen und für einen Tag Arbeit suchten, musste ein Tagelöhner etwa 20 Jahre lang arbeiten. Ein Talent, 20 Jahre. 10.000 Talente, also 200.000 Jahre Arbeit. Umgerechnet 60 Millionen Arbeitstage. Der König von Israel hatte zur Zeit Jesu, der war ja jetzt nicht richtig König, aber egal, ja. Also die Staatsoberhaupt in Israel hatte zur Zeit Jesu ein Jahreseinkommen, das weit unter der Summe von 10.000 Talenten lag. Weit darunter. Also nicht mal in einem Jahreseinkommen. Man vermutet, dass die Geldmenge, die in ganz Ägypten zu der Zeit im Umlauf war, noch weniger als 10.000 Talente war. Von daher ist klar, wie die Geschichte weitergeht. Er konnte nicht zahlen. Ja? Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Wobei das natürlich nicht geht, das wissen wir auch. Ja? Selbst mit dem Verkaufen der ganzen Familie, wenn nicht mal ganz Ägypten so viel Geld hat, dann kann man damit nur einen Bruchteil der Schuld in irgendeiner Weise bekommen. Ein Sklave brachte damals zwischen 500 und 2000 Tagelöhnen, je nachdem, wer es war und wie arbeitsfähig er war. Also ein Tausendstel vielleicht der eigentlichen Schuld kann beglichen werden. Ein Tausendstel. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückbezahlen. Also klar, ich meine das Versprechen, ich will dir alles zurückzubezahlen, das waren Standardversprechen im antiken Geschäftsdokumenten. Das findet man da immer wieder. Ich will dir alles zurückbezahlen. Ob man das jetzt konnte oder nicht, ist egal. Ja, ich streng mich ja an. Und es musste dem König genauso wie dem Schuldner klar sein, dass es nicht nie der Fall sein würde. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Okay, jetzt wieder, was ist ein Denar? Ja, 1000 Talente, 10.000 Talente, ein Denar. Ein Talent sind ungefähr 6.000 Denare. Die Summe von 10.000 Talenten entsprach also dieser unvorstellbaren Menge von 60 Millionen Denaren. Die 100 Denare, die der andere ihm schuldete, entsprach dem Lohn eines Tagelöhners für 100 Tage Arbeit. Also auch schon relativ viel. Da packte er ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf der Mann sich vor ihm nieder und flehte ihn, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Haben wir schon mal gehört, ne, in der Geschichte. Hab Geduld mit mir, ich will es dir. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Ja, vermutlich hatte er an der Stelle die Hoffnung, dass Freunde oder Familienangehörige des Mannes das Geld irgendwie aufbringen würden, um ihn aus dem Gefängnis zu befreien. Weil sonst gab es keine Möglichkeit, im Gefängnis irgendwie zu Geld zu kommen. Vier Gedanken zu dieser Geschichte. Erstens, Vergebung ist teuer. Ich finde diese Geschichte ungeheuerlich. Ich meine jetzt damit gar nicht so sehr die Reaktion des Knechtes, dem so viel vergeben wurde, sondern die Tatsache, dass der König ihm vergab. Denn so eine Summe war für den König selbst unvorstellbar viel. Wie gesagt, das hatte er selber gar nicht. Er war also gar nicht diese herablassende Gnade eines reichen Mannes, der einem Schuldigen eine Summe erlässt, die ihm nicht besonders wehtut, diesem reichen Mann. Ja, wenn so ein Millionär kommt und mir 10.000 Euro erlässt, was für mich eine wahnsinnige Summe wäre, dann würde dem das nicht wehtun. Hier, was der König macht, ist, er erlässt eine Summe, die für ihn selbst unvorstellbar ist. Also wenn mir jemand, also wenn angenommen, irgendjemand auf der Welt würde mir 1 Million schulden, das ist eine Summe, die habe ich, werde ich in meinem ganzen Leben noch nie, selbst wenn ich alles zusammenpacke, was ich jemals verdient habe, komme ich da nicht hin. 1 Million, Wahnsinn. Wenn das mir jemand schulden würde, dann käme ich doch nicht auf die Idee, ihm das zu erlassen. Und wenn ich wüsste, er kann mir nur 10.000 davon zurückbezahlen, dann würde ich auf den 10.000 bestehen. Das ist immer noch viel Geld für mich. Und auf der anderen Seite, wir urteilen so schnell über diesen Knecht. Da geht er raus und dann ist er so, naja. Aber wisst ihr, dieser Mann, der war ja arm wie eine Kirchenmaus. Der hatte ja nichts. Als der König ihm die Schuld erlassen hatte, war er ja nicht plötzlich reich geworden. Er hatte nur keine Schuld. Er konnte ja nicht zurückzahlen, der hatte nichts. Versteht ihr, der hatte nichts. Und da steht da einer, der schuldet ihm 4 Monatsgehälter. Das ist für ihn eine große Summe, der er nichts hat. Und da kann er doch nicht so handeln wie der König. Ich meine, der König, der hat zwar eine Riesensumme vergeben, aber er war ja nicht plötzlich arm wie eine Kirchenmaus geworden, sodass er nicht wusste, wie er das Geld für den nächsten Tag aufbringen sollte. Es ging ja ums nackte Überleben bei ihm. Und deswegen war er ja zum König gekommen, weil er kein Geld hatte und weil er nicht mal in der Lage war, mit der Rückzahlung der Schuld wenigstens anzufangen. Wie kann man da erwarten, dass er seinem Mitknecht die Schuld erlässt? Wir sind so schnell dabei und meinen, es sei für den König überhaupt kein Problem gewesen, diese Schuld zu vergeben. Und auch für den Knecht wäre das wohl ein leichtes gewesen, nun seinerseits die Schuld seines Mitknechts zu vergeben. Und ich glaube, beides ist falsch. Denn Vergebung ist nie leicht. Sie ist immer schwer und teuer. Als der König seinem Knecht vergab, da opferte er nicht etwas aus seinem großen Besitz, sondern er gab mehr, als er selbst besaß. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Wunder. Und wenn der Knecht jetzt seine Mitknechten vergeben hätte, dann wäre das nicht nur eine gewisse Einbuße seines Vermögens gewesen, sondern diese Schuld war alles, was er noch hätte besitzen können. Er war ja arm, er hatte ja nichts. Jesus hat das Gleichnis erzählt, um uns unsere Situation vor Augen zu führen. Gott hat uns alle unsere Schuld vergeben und das ist ihm keineswegs leicht gefallen. Das war für Gott nicht ein Fingerschnipsen. Es hat ihn sein Wertvollstes gekostet, seinen eigenen Sohn. Dass Gott uns vergibt, das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein unbegreifliches Wunder. Und an dieses Wunder erinnern wir uns heute im Abendmahl. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass wir mit unserer Sünde zu Gott kommen können, dass wir ihn um Vergebung bitten und dann ist alles schon wieder in Ordnung. Und es ist uns überhaupt nicht bewusst, was es Gott kostet, zu vergeben. Aber Jesus will ja noch viel mehr. Er erzählt dieses Gleichnis ja, um uns nun unsere Aufgabe vor Augen zu führen. Natürlich hätte der Knecht seine Mitknechten vergeben müssen. Schon allein aus Dankbarkeit über seine eigene Befreiung hätte er auch ihm die Freiheit geben müssen. Aber nochmal, diese Vergebung wäre ebenfalls nicht ein leichtfertiges, ist schon in Ordnung. Sie hätte den Knecht des Königs viel gekostet, eigentlich sogar alles. Denn Vergebung ist teuer. Aber es gibt dazu auch keine Alternative. Und auch das wird deutlich aus diesem Gleichnis heraus. Ich kann nicht dankbar in Anspruch nehmen, dass Gott alles weggegeben hat, was ihm wertvoll und teuer war, seinen eigenen Sohn, damit ich Vergebung bekomme und dann selbst nicht bereit sein, alles wegzugeben, was mir wertvoll und teuer ist, um anderen zu vergeben. Und damit bin ich bei dem Zweiten. Vergebung ist auch notwendig. Das Gleichnis ist ja noch nicht ganz fertig. Ich lese weiter. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Also ich vermute, die Diener waren vorher auch schon entsetzt gewesen über diese Vergebung des Königs. Und jetzt waren sie noch mehr entsetzt, als sie sahen, wie der Knecht sich verhielt. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Interessant ist, dass der König nicht sagt, ich habe dir so viel erlassen, hättest du denn dem anderen nicht das kleine bisschen erlassen können? Aus der Sicht des Königs war das ein kleines bisschen, aber er wusste, aus der Sicht dieses Mannes war es das nicht. Er wusste offenbar, dass die Summe von 100 Denaren für seinen Untertan kein Pappenspiel war. Nein, es ging um was anderes. Es ging darum, ich habe dir Erbarmen erwiesen, jetzt hättest du auch Erbarmen erweisen müssen. Und dann geht's weiter. Voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Das heißt, dieser Knecht kam nie wieder aus dem Gefängnis raus. Vergebung ist notwendig, wenn man selbst Vergebung erlebt hat. Wie kannst du, fragt der König seinen Knecht, wie kannst du meine Barmherzigkeit dankbar annehmen und dann nicht auch selbst bereit sein zur Barmherzigkeit? Der König nimmt seinen Schuldenerlass zurück und lässt seinen unbarmherzigen Diener in das Gefängnis werfen. Und sofort kommen natürlich die Fragen. Es kann doch jetzt nicht heißen, dass Gott uns, wenn wir einander nicht vergeben, unsere Schuld auch nicht vergibt, oder? Nun, Jesus ist noch nicht ganz fertig mit seiner Geschichte. Er zieht selbst das Fazit. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Also, das kann jetzt aber nicht sein, oder? Im Vaterunser heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und im Anschluss an das Vaterunser greift Jesus dann eine einzige Bitte dieses Gebetes nur heraus und erläutert sie näher, nämlich diese. Und er sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird auch euer Vater eure Verfehlungen euch nicht vergeben. Mir ist klar, dass das ein total schwieriges Thema ist. Denn schließlich sagt Jesus das ja auch zu den Menschen des alten Bundes. Es ist noch vor dem Kreuz, es ist noch vor dieser endgültigen Vergebung von Schuld am Kreuz. Auf der anderen Seite schreibt auch Jakobus in Kapitel 2, Vers 13, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Ich kann und will heute Morgen nicht die Frage diskutieren, ob es möglich ist, dass Gott die Vergebung, die er mir einmal gewährt hat, wieder zurücknimmt, wenn ich nicht bereit bin, einem anderen Menschen zu vergeben. Ich will erst recht nicht versuchen zu erklären, wann ein Mensch durch seine mangelnde Bereitschaft zu vergeben eine Grenze überschreitet und dann, falls es möglich ist, sein eigenes Heil wieder verlieren würde. Das lassen wir mal für die nächste Runde der Kleingruppen, da kommen das Thema in der Bergpredigt mit Sicherheit aufs Tapet. Wollte ich nur schon mal Mut machen, ja, schon mal ein bisschen Geschmack machen, da diskutieren wir noch darüber. Nein, ich will aber nichts wegnehmen von der Warnung von Jesus. Ich kann nicht dankbar Gottes Vergebung in Anspruch nehmen und gleichzeitig nicht bereit sein, meine Mitmenschen zu vergeben. Dann stimmt was nicht. Auch dann übrigens nicht, wenn der an mir so schuldig geworden ist, dass es sich um weit mehr als um irgendeine kleine Lappalie handelt. Das war ja hier keine Lappalie für den Mann. Ich kann nicht Gottes Barmherzigkeit dankbar in Anspruch nehmen, immer wieder und jeden Tag neu und dann hinausgehen und unbarmherzig leben. Da stimmt irgendwas nicht. Und Jakobus würde sagen, dein Glaube hat da aber gar nicht irgendwie welche Folgen, oder? Also, Vergebung ist teuer, Vergebung ist notwendig und das dritte, Vergebung ist wertvoll. Ich habe eine kleine Geschichte gefunden, die soll wahr sein. In einem Ort namens Olathe oder so ähnlich, in einem amerikanischen Bundesstaat Kansas, gab es einen Rechtsanwalt, der hatte eine sehr seltsame Angewohnheit. Jeweils zu Weihnachten vergab James Conard, so hieß der gute Mann, all seinen Klienten, die ihm noch Geld schuldeten. Und es waren Beträge zwischen 5.000 und 10.000 US-Dollar jeweils. Das macht er jedes Jahr zu Weihnachten. Es gab zwei Einsichten, die ihn dazu gebracht hatten. Erstens hatte er erkannt, dass Schuld eine Bindung darstellt und dass Gott Vergebung nicht nur geistlich, sondern auch materiell will. Und zweitens hatte er festgestellt, dass diese unbezahlten Rechnungen auch dazu geführt hatten, dass er selbst voll mit Unwillen und Ärger war über diese Leute und dass er selbst gefangen war durch die Schuld, die andere ihm gegenüber hatten. Und als er diesen Schuldenerlass zum ersten Mal durchgeführt hatte, war das für ihn so eine angenehme Erfahrung, alles loszulassen. Nicht mehr dran denken zu müssen, ja, wann zahlt er mir das denn? Und da hat er entschlossen, das immer zu machen. Hat dann kurz vor Weihnachten allen Klienten, die ihre Rechnungen mehrere Monate lang nicht bezahlt hatten, einen Brief geschrieben, in dem er sie über den Erlass ihrer Schulden informierte. In dem Brief stand unter anderem, ihre Rechnung, Kopie ist beigefügt, ist vollständig vergeben. Ich möchte als Gegenleistung nur zwei Dinge von Ihnen erbitten. Erstens, würden Sie bitte mir vergeben, wenn ich Sie irgendwie verletzt haben sollte, als ich Ihren Fall vertreten habe. Und zweitens, würden Sie in den nächsten Monaten mindestens einem anderen Menschen, der Ihnen noch Geld schuldet, diese Schuld erlassen. Ich wünsche Ihnen ein besonders gesegnetes Weihnachtsfest und neues Jahr. Finde ich eine tolle Idee, muss ich sagen. Ich habe mich mal gefragt, wie hat der Mann finanziell überlebt, aber es gab offensichtlich auch Leute, die ihre Schulden bezahlt haben. Also da hat ein Mann erkannt, dass Vergebung notwendig ist. Und das war ja der eine Grund, der ihn zu diesem Schuldenerlass geführt hat. Gott will, dass wir vergeben. Und zwar nicht nur geistlich, sondern auch materiell vergeben. Aber das war noch ein anderes dabei. Dieser Anwalt hatte erkannt, dass diese ausstehenden, noch nicht bezahlten Rechnungen ihn selbst belasteten. Und er stellte fest, dass die Vergebung dieser Schuld ihn selbst erleichterte. Vergebung ist etwas ungeheuer Wertvolles. Sie heilt nicht nur die Beziehungen zwischen mir und meinen Mitmenschen, sondern sie heilt auch mich selbst. Also ich meine jetzt die Vergebung, die ich gebe, macht mich heil. Die Schuld, die ich einem anderen Mitmenschen nicht vergebe, die trage ich nämlich als Last mit mir herum. Wenn wir den Begriff Schuldenlast hören, dann meinen wir mal, es geht um die Schulden, die ich bei anderen habe. Aber es ist auch eine Schuldenlast, die ich trage für die Schuld, die ein anderer bei mir hat, weil es Beziehungen vergiftet. Schädigt es letztlich auch mich selbst. Unvergebene Schuld belastet, und zwar auch den, der nicht vergeben möchte. Was du mit dir herumschleppst an Groll und Verbitterung gegenüber den Menschen, die an dir schuldig geworden sind, das hindert dich daran, wirklich froh zu werden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das auch unter uns so ist, auch in unserer Gemeinde, dass da an verschiedensten Stellen unvergebene Schuld irgendwo unter der Oberfläche schwelt. Und das liegt nicht an unserer Gemeinde, sondern das ist eher so, wenn du nicht weißt, wenn du in eine Gemeinde kommst, die du nicht kennst und nicht weißt, über welches Thema du predigen sollst und ein Thema suchst, das bestimmt trifft, dann nimm Vergebung. Weil das was ist, was uns alle betrifft in irgendeiner Form. Vielleicht sind das sogar viele Jahre zurückliegende Ereignisse. Vielleicht ist es auch so, dass es gar nicht Menschen betrifft, die zusammen mit dir in dieser Gemeinde hier sind. Vielleicht stammen die Wunden aus anderen Zeiten, wo du zu anderen Gemeinden gehörst. Aber es bleibt dabei. Es ist etwas, was dir selber wehtut. Das ist wie in unserem Gleichnis. Wir haben den Eindruck, dass wir unheimlich viel verlieren würden. Dass wir uns geradezu selbst aufgeben würden, wenn wir Schuld verzeihen. Zumindest solange der andere nicht in Sack und Asche kommt und um Vergebung bittet. Und weißt du, dieser Eindruck mag durchaus richtig sein. Wir verlieren vielleicht wirklich viel. Wir müssen uns tatsächlich selbst aufgeben, wenn wir verzeihen. Nur Gott hat noch viel mehr hingegeben, um vergeben zu können. Und er hat seine Vergebung nicht davon abhängig gemacht, ob wir auch vorher ganz zerknirscht waren, ob wir auch in Sack und Asche herumgelaufen sind, ob wir uns auch vorher geändert haben, bevor er seine Vergebung in die Tat umsetzt und uns zuspricht. Jesus, sagt Paulus in Römer 5, Vers 10, ist für uns gestorben, als wir noch Gottes Feinde waren. Aber wir verlieren nicht nur etwas, wenn wir vergeben, wir gewinnen auch unendlich viel. Wir werden selbst heil, wenn wir Schuld nicht mehr länger nachtragen, sondern vergeben. Umgekehrt gilt, wenn du nicht bereit bist zur Vergebung, dann hindert dich das, in deinem eigenen geistlichen Leben weiterzukommen. Es ist wie eine schwere Last, die du mit dir herumträgst, die dich einfach nicht wirklich vorankommen lässt. Vielleicht sagst du jetzt, ich habe ja vergeben, aber vergessen kann ich nicht. Das ist so ein altes Diskussion, ja. Vergeben und vergessen, wie gehören die zusammen? Ganz ehrlich, vergessen kann nicht meinen, dass es mir nicht mehr einfällt. Das können wir nämlich nicht machen. Das wäre unmenschlich, wenn ich das erwarten würde. Vergessen heißt hier in diesem Fall, vergeben und vergessen heißt in diesem Fall, ich rechne dir die Schuld nicht mehr zu. Ich gucke, wenn ich dich ansehe, sehe ich nicht mehr durch diese Schuld hindurch, die da zwischen uns steht. Sondern das Verhältnis ist in Ordnung. Ein Mann unterhielt sich mal mit einem Freund und erzählte ihm von einem Streit, den er gerade mit seiner Frau gehabt hatte. Dann sagte er, oh, wie hasse ich das. Jedes Mal, wenn wir uns streiten, wird sie historisch. Sagt er, du meinst hysterisch. Nein, sagt er, ich meine historisch. Jedes Mal, wenn wir uns streiten, zieht sie alte Streitfälle der Vergangenheit aus der Tasche und hält sie mir vor. Ja, wir sind so historisch. Wir sagen, ich vergebe dir. Aber dann behandeln wir den anderen nicht so, als hätte er nicht gegen uns gesündigt, sondern es bleibt irgendwo da stehen. Und dann ist Vergebung nicht wirklich da. Dann habe ich nicht vergeben. Echte Vergebung ist erstens teuer, habe ich gesagt, sie kostet wirklich viel und ich will nichts davon wegnehmen. Sie ist zweitens notwendig, denn nur dann, wenn wir die Barmherzigkeit weitergeben, die Gott uns erwiesen hat, dann haben wir begriffen, was Gott getan hat. Und drittens ist sie wertvoll, denn sie heilt nicht nur die Beziehung zu dem anderen, sondern auch mich selbst. Aber, und das ist jetzt die entscheidende Frage am Schluss, ist so eine Vergebung, die wirklich vergisst, in dem Sinne, dass sie dem anderen die Schuld nicht mehr vorhält, ist so eine Vergebung denn überhaupt möglich? Deswegen habe ich gesagt, 4 Punkte und keine Angst, das ist jetzt ein ganz kurzer, knapper Punkt am Ende. Vergebung ist möglich. Dieser letzte Punkt ist ganz kurz. Ja? Vergebung ist möglich, sonst würde Gott sie ja gar nicht fordern von uns. Vergebung ist möglich, weil Gott uns selbst vergeben hat und weil er uns durch seinen Geist alles zur Verfügung gestellt hat, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, wie er das von uns möchte. 2. Petrus 1, Vers 3 sagt Petrus, Gott hat in seiner Macht alles uns geschenkt, was zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit notwendig ist. Was Gott von uns erwartet, ist nicht, dass wir es können, sondern dass wir es wollen. Gott will meine Bereitschaft zum Gehorsam. Wenn du heute Morgen erkannt hast, da ist jemand oder vielleicht mehrere jemanden, dem du vergeben musst, dann wartet Gott darauf, dass du dich bewusst dazu entschließt, gehorsam zu werden. Er wartet nicht darauf, bis du das auch alles geschafft hast, denn er weiß auch, dass das ein Prozess oft ist. Heilung und Vergebung ist ein Prozess und du kannst das nicht von heute auf morgen machen. Du kannst nicht einen Schalter umlegen und sagen, so vergeben, jetzt ist alles okay. Aber es muss beginnen mit dem Entschluss. Er selbst wird dir dann helfen durch seinen Geist. Er wird dir die Kraft geben, die notwendig ist, Vergebung auch in die Tat umzusetzen. Denn das ist sein Wunsch und Wille. Und weißt du, wenn du Gott um etwas bittest, was in seinem Willen ist, dann wird er diese Bitte erfüllen, steht klar in der Bibel. Er füllt all unseren Mangel aus, Philipper 4,19. Mangel haben wir beim Thema Vergebung massig. Das kann kein Mensch einfach so tun. Nach dem Motto, ich setze es jetzt um. Aber du musst es wollen. Vielleicht kannst du nach dem Gottesdienst auch auf diese Person zugehen und ihm die Vergebung aussprechen. Aber das ist genau der Punkt. Es ist etwas, was in dir erstmal anfangen muss. Es geht also nicht darum, diese erlittene Schuld irgendwie klein zu machen. Denn Vergebung ist wirklich teuer. Aber Vergebung ist auch wirklich notwendig. Hier geht es tatsächlich um den Kern unseres Glaubens als Christ. Wenn du Gottes Barmherzigkeit erfahren hast, dann kannst und darfst du diese Barmherzigkeit niemand vorenthalten, egal was auch immer er dir angetan hat. Wenn du dich dazu entschließt, diese Schuld zu vergeben, dann wirst du feststellen, dass Vergebung auch wertvoll und hilfreich ist. Vergebung heilt auch die Wunden in deiner eigenen Seele. Sie nimmt dir die Last weg, die durch unvergebene Schuld in deinem eigenen Leben liegt. Und Vergebung hilft, Beziehungen zu heilen. Und schließlich, Vergebung ist möglich. Entscheide dich dafür, Gott gehorsam zu werden und Schuld zu vergeben. Und Gott selbst wird dir dabei helfen. Vielleicht ist es Abendmahl nachher eine gute Möglichkeit, darüber nochmal neu nachzudenken. Was hat Gott getan, um mir zu vergeben? Und was und wo und wie kann ich selber Vergebung leben? Amen.